Nach 9 Minuten Pre-Show begrüßen wir euch zur 325. Folge des Sneakpods. Mit mir hier heute Claudia Nördinger.
Hallo.
Und Robert Krüger.
Hallo.
Und Stefan Diesberg.
Hallo. Wir waren mal wieder nicht in der Sneak, aber wir haben für euch ganz viele Filme gesehen. Vier. Naja, immerhin.
Ganz vier, ne?
Ja. Ich konnte ja nicht. Ich muss die Olympische Spiele gucken.
Ach so. Ja. Hast du dir Urlaub genommen diese Woche oder was? Oder?
Nee, ich habe leider keinen Urlaub genommen. Nein. Aber ich habe das iPad dabei und WLAN und dann geht das auch.
Ich habe noch überhaupt nichts von den Olympischen Spielen gesehen.
Deswegen. Ja, also ich.
Deine Berichterstattung ist sozusagen die einzige, die ich in Anspruch nehme.
Ich mache das auch teilweise, wenn ich weiß, so, okay, jetzt kommt irgendwie 10 Minuten Entscheidung, dann, jo, ich mache mal 10 Minuten Pause und dann nehme ich das iPad, setze mich irgendwo im Konferenzraum, schaue die Entscheidung und dann wird weitergearbeitet.
Ich habe neulich nebendran auf dem zweiten Bildschirm ein Curling-Spiel laufen lassen und am Anfang hat mein Chef so rübergeguckt und hat gesagt, was macht denn der da? Aber ich habe dann weiter programmiert und fand er das wohl auch okay. Und irgendwann hat er dann angefangen, immer Fragen zu stellen. Was macht denn der da? Warum hat er das jetzt so gemacht? Und warum hat er nicht das gemacht? Und so. Und irgendwann am Schluss, die letzten 2, 3 Steine, standen wir dann zu fünft um den Computer und haben alle nur noch Curling geguckt. Ja, ja. Es ist dann immer so, das Spiel fängt 16 Uhr an, geht dann so bis 18:30 ungefähr. Und ich musste es dann tatsächlich auch noch...
Bist du eine Bahn später gefahren?
Nee, das Spiel in Ruhe fertig gucken. Ich hab's dann unterwegs noch weiter geschaut über 3G, so die letzten Steine, so, da muss das Datenvolumen jetzt mal herhalten und
geht ja.
Kann man es dann noch weiter gucken unterwegs.
So, aber du warst fleißig im Kino gewesen, Claudia.
Ja, ich war im Kino und habe American Hustle gesehen, der ja gerade angelaufen ist. Also sind wir tatsächlich relativ aktuell. American Hustle ist der neue Film von David O. Russell, von dem ja Silver Linings Playbook und Der Fighter und so weiter.
American O. Russell.
American O. Russell, genau. Genau, der. Den habe ich gesehen. Und der neue Film jetzt... Der neue Film... hat man ja vielleicht schon auch schon das ein oder andere Material von gesehen, spielt in den 70er Jahren, das sieht man auch, also das Styling ist sehr, sehr wichtig. Die Hauptrolle wird gespielt von Christian Bale, Amy Adams spielt mit, Jennifer Lawrence, Bradley Cooper wieder und Jeremy Renner, das sind die 5 Hauptleute eigentlich, aber es tauchen auch noch die ein oder andere Personen auf, die man kennt, vielleicht zum Teil auch aus David O. Russell Filmen. Und es geht hier im Prinzip einerseits um einen großen Coup. Also es geht darum, dass erstmal Christian Bale und Amy Adams sind so betrügerisch tätig und die haben da eine sehr geschickte Strategie entwickelt, wie sie das alles handhaben und ziemlich geniales System. Und Bradley Cooper gerät da irgendwie noch mit rein und Jennifer Lawrence ist auch beteiligt. Also wir haben so ein im Prinzip so eine Betrüger-Setup mit eben verschiedenen Charakteren. Nur was hier ein bisschen anders ist als jetzt zum Beispiel bei irgendwie diesen Ocean's 11 Sachen und so, ist es so, dass gleichzeitig diese verschiedenen Personen auch miteinander so Konflikte haben und es da eben etwas undurchsichtige persönliche Lage gibt, wer mit wem wie und irgendwie Christian Bale und Bradley Cooper begehren beide Amy Adams oder Amy Adams hat am Anfang auf jeden Fall auch was mit Christian Bale und da ist ein bisschen unklar, welches Spiel sie so spielt und was da passiert.
Der heißt steht nicht im Vordergrund, oder?
Also der spielt schon eine Rolle, aber es ist nicht so, die Marschrichtung ist nicht so, wir haben ein Ziel und da spielen wir jetzt alle zusammen, sondern es ist zum Teil auch ein bisschen unklar, wer in welche Richtung agiert oder was denn tatsächlich der Coup ist. Also das ist so ein bisschen so, bleibt zum Teil ein bisschen offen,
okay.
Ist nicht ganz so klar auf ein ganz konkretes Ziel ausgerichtet, sondern es gibt so ein paar, sagen wir, unterschiedliche Motivationslagen.
Jeder hat seine eigene Agenda quasi.
Ja, also, und wir wissen eben als Zuschauer auch zum Teil nicht so genau, wer hier genau was macht und so. Also das ist zum Teil nicht so ganz klar.
Vor allem, was ich bisher gehört und so vor allen Dingen auch gesehen hatte, dachte ich, es geht nur um Haarfrisuren.
Es ist tatsächlich so, dass Haarfrisuren einen sehr, sehr wichtigen Anteil ausmachen. Und gerade so bei Bradley Cooper oder so, Bradley Cooper hat trägt so kleine Lockenwickler zwischendrin mal. Da sehen wir auch, wie seine Frisur zustande kommt. Das ist schon recht beeindruckend. Also es ist wirklich so, dass eben in das Styling der Leute eben so richtig auf 70s wird schon einiges an Aufmerksamkeit investiert. Auch wie Amy Adams gekleidet ist die ganze Zeit.
Auch die mit Lockenwicklern schon im Trailer.
Ja, und sie ist in der Regel so gekleidet, dass sie irgendwelche glitzerigen Dinge anhat, wo ihr Oberteil darin besteht, dass irgendwelche Streifen Stoff ungefähr von ihrem Bauchnabel über ihre Brustwarze so hoch zu ihrer Schulter gehen, aber alles irgendwie du von der Seite und von vorne und überhaupt reinschaust und du immer denkst so, okay, dazu muss man sich auch entschließen, sowas zu tragen. Aber
Bob, hast du das nicht letzte Woche getragen, als wir weg waren?
Ja.
Aber das solltest du nicht sagen.
Ach so, Entschuldigung, mein Fehler, ja.
Ja, also und diese ganze Sache, finde ich, macht großen Spaß. Also es ist wirklich, es sieht sehr schön aus und lustig und Musik ist ganz cool. Und
ist es eine Komödie? Oder
ist es ist schon eine Komödie.
Ein Drama?
Nee, es ist eigentlich eine Komödie. Es gibt so ein paar Anteile, die so ein bisschen so im Zwischenmenschlichen so ein bisschen ins Dramatische gehen, aber eigentlich ist es eine Komödie. Und es sind ja alle vier Hauptpersonen sind ja für einen Oscar nominiert. Also das ist ja wieder mal was, was David Russell in letzter Zeit öfter schafft, dass im Prinzip alle, die signifikante Rollen in seinen Filmen haben, dann irgendwie auch zum Zukommen nominieren. Und das, finde ich, ist auch sehr, sehr berechtigt. Also Christian Bale, finde ich, ist toll, wirklich ganz toll. Jennifer Lawrence ist auch sehr gut, Amy Adams gut, Bradley Cooper. Also ich finde wirklich, dass die ihre Sache sehr gut machen. Und was ich daran besonders schön finde, ist, dass ich hatte so das Gefühl, man sieht den Schauspielern wirklich beim Arbeiten zu. Und es ist nicht alles, es ist jetzt schwierig zu erklären, ohne dass es wie eine Kritik klingt. Aber ich finde, man merkt, es ist nicht immer alles perfekt. Also zum Beispiel, es gibt so ein paar Szenen mit Jennifer Lawrence, wo ich so das Gefühl habe, so diesen halben Satz habe ich jetzt nicht abgenommen, aber irgendwie war das für mich nicht negativ, sondern ich hatte in dem Moment wirklich das Gefühl, du schaust ihr bei der Arbeit zu und du siehst eben, es gibt hier ein Risiko. Also es wird eben nicht alles so ins Sichere irgendwie festgeklopft und dann ist es halt, wie es ist, sondern du hast wirklich das Gefühl, du siehst den Schauspielern dabei zu, wie sie was tun, was eben potenziell auch schief gehen kann. Und das macht für mich in gewisser Weise auch den Reiz aus. Dadurch sind die Figuren eben haben so eine Dynamik, die die Schauspielerei nicht immer hat. Also ich finde einfach, dass man merkt, dass die Schauspieler richtig arbeiten durften hier und eben auch was ausprobieren und sowas. Und das finde ich sehr, sehr reizvoll. Also ich mag das sehr, wie er hier die Schauspieler offensichtlich dazu ermutigt, auch was auszuprobieren und ein bisschen nicht so vorhersehbar zu sein in ihren Reaktionen und so. Also ich finde es sehr, sehr gut.
Okay, krass.
Und was ich ganz auffällig finde, ist, dass David O. Russell jetzt offensichtlich so einen Stil herausbildet, ein bisschen darin, wie er die Leute schreibt, sie klingen so ein bisschen nach David O. Russell-Figuren. Also ich finde schon, dass die Figuren zum Teil, zum Beispiel Bradley Cooper, klingt, finde ich, zum Teil ein bisschen ähnlich wie in Silver Linings Playbook verschiedene Figuren reden. Dieses so ein bisschen quasselige, aufgeregte, hektische Gerede, was die da machen.
Das hat mich an Robert De Niro in Silver Linings Playbook genau. So maßlos genervt.
Also genau, so diesen Stil, den findet man hier auch wieder. Also ich finde schon, und das hat mich jetzt ein bisschen daran erinnert, wie ich das auch bei Aaron Sorkin empfinde, dass ich schon finde, dass Aaron Sorkin Figuren eben häufig, ganz unterschiedliche Aaron Sorkin Figuren, eben wie Aaron Sorkin Figuren reden. Und also ich finde, das muss man ein bisschen mögen. Wenn es bei dir jetzt so ist, dass du sagst, das hat dich genervt, dann könnte es sein, dass dieser Film dich auch ziemlich nervt, weil davon gibt es schon eine ganze Menge.
Also ich habe ja gegen so zerlaberte Filme wie Tarantino, sie macht eigentlich nichts, aber dieses was mir bei De Niro in dem Film so auf den Keks gegangen ist, dass er so völlig ignoriert, wenn andere Leute sprechen, also so drüber labern, so einfach so, es ist einfach so ein Redeschwall, der kommt so aus ihm raus und es ist egal, ob da noch andere Leute reden oder nicht, das plärrt er dann einfach so dazwischen und das mich irgendwie aufgeregt.
Also ich finde daran, ich verstehe, was du meinst, ich finde, ich mag das irgendwie, weil ich, ist wirklich schwierig zu formulieren. Ich habe so das Gefühl, dass einerseits das natürlich total artifiziell ist, diese Art zu reden, aber gleichzeitig ich trotzdem das Gefühl habe, dass es dem näher kommt, die wirkliche Menschen reden, als das, was man in Filmen normalerweise so inszeniert sieht. Also ich habe bei diesen letzten David O. Russell Filmen das Gefühl, dass irgendwie doch sehr gut simuliert, wie wie Personen wirklich sich artikulieren. Dadurch, dass es eben viel weniger geordnet ist, es zum Teil auch so ein bisschen so ein fahriges Rumgelaber ist oder so eine Nervosität da zutage tritt und sowas. Ich finde das, also mich spricht das irgendwie an, aber ich kann auch verstehen, wenn es einen nervt. Aber das ist auf jeden Fall ziemlich präsent hier.
Ich finde jetzt an American Hustle genügend Positives, um mir den trotzdem anzugucken, trotz dieser Warnung jetzt. Insofern, ich werde es vielleicht selber
ausprobieren. Für mich klingt der auch so, als möchte ich den
echt gerne sehen. Er macht großen Spaß. Ich finde, er ist vielleicht ein bisschen zu lang, also er ist schon auch lang, aber er hat mich unglaublich gut unterhalten. Und es war eben, und ich finde auch, dann, es gibt so, also zum Beispiel Jeremy Renner in seiner Rolle so toll, ist einfach so, so großartig. Der spielt so ein Politiker, der eben so nur das Beste für seine Community will und sich total einsetzt und so. Und aus diesem Grund gerade besonders anfällig dafür ist, dass ihm hier eventuell die Hosen ausgezogen werden und so, weil er will halt es so einfach so, er will das Beste erreichen und sowas. Und der ist so gut. Also es ist wirklich, also ich finde einfach, man sieht den Schauspielern auch an, dass ihnen das Spaß macht, sich hier in der Rolle richtig auszubreiten und eben schauspielerisch richtig was zu tun zu bekommen. Nicht nur eine Handlung irgendwie runterzuspielen oder ein paar kleine Konflikte, sondern die breiten sich richtig aus in ihren Figuren. Also man sieht auch Jennifer Lawrence an zum Beispiel, dass ihr richtig Spaß macht, jemanden zu spielen, der ein bisschen unterbelichtet ist und so. Und der so ein Zwischending zwischen nicht so schlau und bisschen charmant manchmal, aber dann zum Teil auch überhaupt nicht. Dann irgendwie so, hat sie so wirre, quasi philosophische Gedanken über das Leben, wo man manchmal dann so fragt, stimmt das vielleicht ein bisschen oder ist es einfach nur Quatsch und so. Ich finde, dass die Figuren sehr, sehr nuanciert sind in dem, was wir zu sehen bekommen. Also mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und Christian Bale finde ich einfach toll, obwohl ich gar nicht immer sicher bin, ob ich ihn wirklich für so einen tollen Schauspieler generell halte, aber ich finde ihn hier wirklich großartig, deswegen, ja.
Wenn ich Christian Bale in diesem Trailer sehe, denke ich mir, genau mit diesem Make-up, genau so wie er jetzt da ist, hätte er statt Ashton Kutcher Steve Jobs spielen müssen. Er sieht original aus, wie Steve Jobs früher ausgesehen
hat. Wirklich?
Ja.
So weit Steve Jobs
aus? Ja, Steve Jobs war doch mal so ein Hippie, der ist irgendwie nach Indien abgehauen und Also
Christian Bale sieht furchtbar aus, auf jeden Fall in diesem Film. Aber das Interessante daran ist, es ist eben diese Liebesgeschichte so ein bisschen so zwischen ihm und Amy Adams. Und das Interessante ist ja, sie erklärt am Anfang, warum sie sich zu ihm hingezogen gefühlt hat, obwohl wir ihn gleich so eingeführt bekommen und er hat kein Hemd an und er hat einen ganz schönen Bauch und er hat irgendwie diesen kämmt sich die Haare eben so über die Glatze auf so eine ganz komplizierte Art und Weise. Das kriegen wir gleich am Anfang gezeigt, wie er das vorbereitet, damit es so ein bisschen wie Haar aussieht, aber es ist furchtbar und so. Und er ist wirklich nicht attraktiv, aber trotzdem ist es so, dass über den Film hinweg er sowas ausstrahlt, dass ich das dann nachvollziehen konnte. Irgendwie hat es dann Sinn ergeben, dass er doch so eine Attraktivität entwickelt, obwohl das eben einfach so, also rein vom Optischen, er das überhaupt nicht hergibt.
Also vielleicht wirkt er in dem Gesamtfilm anders. Ich kann jetzt nur das sehen, dieses Steve Jobs-Vergleich nur auf dem, was man im Trailer sieht. Also vielleicht stimmt es dann im Endeffekt mit dem ganzen Film nicht mehr.
Ja, also ich mochte den Film sehr. Ich weiß, wir sollten keine Querverweise zu Mark Kermode machen, aber der hat ja gesagt, er mochte den Film sehr, aber fand ihn dann in gewisser Weise doch auch so oberflächlich eben ein bisschen, also dass da nicht viel mehr bei rumkommt, als dass er sich gut unterhalten
will. Das
würde ich, genau, also das würde ich jetzt noch nicht, also ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, kann ich das noch nicht so beurteilen. Ich glaube, ich würde den Film nochmal anschauen wollen, um das zu sagen. Momentan würde ich 8,5 Punkte geben, weil er mich doch sehr gut unterhalten hat. Und ja, ich mochte ihn. Und ich freue mich auf den nächsten David O. Russell auf jeden Fall.
Braucht ihr die große Leinwand? Also sollte man den im Kino schauen oder kann man den auch gemütlich zu Hause auf der Couch? Also für mich klang er jetzt nicht so nach, den musst du im Kino, damit er einfach besser wirkt.
Also
ich finde,
der ist schön im Kino, gerade eben auch so, es gibt so ein paar Disco-Szenen und sowas, das ist natürlich schon ganz cool, aber den kann man auch auf.
Sowas ist ja dann durchaus, wenn das mal ein bisschen lauter ist.
Ja, aber ich meine,
das man zu Hause jetzt, ja nicht so oft machen
das
kann.
Das ist jetzt, also ich finde, dass es das wirklich absolut notwendig ist für das Filmerlebnis, dass du ins Kino gehst, würde ich nicht sagen.
Nö. Okay.
Ja. Schöner Film. Und ich bin mal gespannt, ob die Schauspieler was holen können. Vielleicht nicht unbedingt. Also ich habe so das Gefühl, ich finde es sehr richtig, dass die alle nominiert sind und so, aber ob das jetzt so die Performances sind, wo du dann direkt den Oscar auch bekommst und so.
Slave eine Chance haben.
Ja, also das glaube ich eigentlich eher nicht. Aber ich finde es trotzdem richtig, dass die dafür gewürdigt werden, weil es eben,
Es wäre schon krass, wenn irgendwie so in einem Film die vier Schauspieler, die Oscars kriegen.
Ja.
Zack.
Ja, ich meine, und da hat David Russell ja wirklich seit The Fighter hat er, also war er extrem erfolgreich, weil da waren ja auch so viele nominiert, bei Silver Linings Playbook ja auch. Und das ist schon, er ist schon in den letzten Jahren zu so einem Regisseur geworden, der das schafft, seine Schauspieler so zu inszenieren, dass sie da eben beste Chancen haben. Also das ist schon enorm.
Ja. Ja, ja gut, und das bringt natürlich aber auch wieder auf der anderen Seite ihm die Möglichkeit, mit tollen Leuten
genau,
zu arbeiten.
Genau, die Leute haben es mit ihm zu arbeiten.
So, Moment, das war doch der, wo alle den Oscar kriegen. Ja, da mach ja mal
mit. Ja, und er hat aber offensichtlich auch Lust, mit den gleichen Leuten zu arbeiten. Also er ist offensichtlich jemand, der gerne mit Leuten arbeitet, die mit denen er schon gearbeitet hat und mit denen er gut arbeiten konnte und sowas.
Wenn du weißt, dass es mit den Leuten gut klappt.
Wenn du dir jetzt auch die Karriere von Bradley Cooper anschaust, der so mit Hangover angefangen hat, wo man dann irgendwie so dachte, ja, okay, ist jetzt halt so ein lustiger Typ aus Hangover.
Mit so,
und dann Silver Linings Playbook und jetzt das
wird
mit Oscar-Nominierungen überhäuft.
Und da ist wirklich so, bei Silver Linings Playbook, finde ich, da hat er ihm wirklich einen Riesengefallen getan, weil da hatte ich das Gefühl, dass Bradley Cooper vorher so, naja, den hat man schon für Hauptrollen besetzt oder so, aber dass ihm so richtig jemand so Charakterfach zugetraut hat, das war halt nicht so richtig so. Jetzt in dem Film, muss man sagen, ist Bradley Cooper schon vielleicht auch die komödiantischste Rolle. Also er ist schon so... naja, er ist schon die Person, die wir am wenigsten ernst nehmen in diesem Gefüge. Aber das, ja, sehr gut gespielt auch. Ja, ich mag ihn.
Ist halt dann im Zweifel auch unter den Schauspielern der mit diesem Hintergrund.
Genau.
Den nimmt man den halt dann auch für die Rolle, klar.
Ja, und er spielt das hier mit so einer gewissen Selbstironie, weil es geht in dem Film zum Teil auch so darum, dass Bradley Cooper vielleicht nicht ganz so intelligent ist. und also die Figur, die er spielt. Und er spielt das aber eben mit so einer ganz feinen Selbstironie, die ich auch sehr gut finde. Also wie auch Jennifer Lawrence. Auch Jennifer Lawrence spielt dieses Ich bin die blöde Blondine, spielt sie auch mit so einer ganz feinen Selbstironie, die ich sehr schön finde. Die ich eben interessanter und lustiger finde, als wenn sie jetzt da einfach jemanden besetzt, indem man die dumme Blondine sofort abnimmt, wo man sagt, ja, na klar, was sonst? Ja, also schaut euch den bitte gerne an.
Bitte gerne.
Bitte gerne.
Machen wir das.
Gut, was haben wir noch?
Der Bob hat Unknown, was habe ich denn da eigentlich geschrieben? Unknown Identity geschaut.
Ja, den hatten
ich habe Unknown Identity geschrieben.
Den hatten wir, glaube ich, hier schon ein, zwei Mal. Ich wollte es nur kurz erwähnen. Ich habe den
auf ist Watch das?
Ever gibt es ihn, glaube ich, nicht. Weshalb ich da Geld für bezahlen musste, bei iTunes, meine ich, wenn ich mich recht erinnere. Es ist, Liam Neeson kommt mit seiner Frau nach Berlin, um da an einem Kongress für Biotech irgendwas teilzunehmen. Er ist irgendwie Professor, hast du nicht gesehen, nee, Doktor irgendwas, der da einen Vortrag halten möchte. Und relativ am Anfang passiert ihm ein Unfall, bei dem er sein Gedächtnis verliert. Und er, nachdem er aus dem Krankenhaus wieder raus ist oder sich besser gesagt selbst entlässt, versucht er dann seine Frau wiederzufinden, die ja noch irgendwo in Berlin sein muss, weil er war irgendwie 3 oder 4 Tage irgendwie im Koma, ist dann wieder aufgewacht und stellt dann fest, dass seine vermeintliche Frau zu ihm sagt, dass sie ihn
nicht... Über den hast du auch schon geredet.
Ja, den kenne ich doch.
Dass sie ihn nicht kennt und alle Leute, die von denen er glaubt, dass sie schon jahrelang mit ihnen irgendwie zu tun haben, behaupten, dass sie ihn nicht kennen und
tun so, als hätten sie ihn noch nie gesehen, ja.
Genau, und sein ganzes Leben ist so ein bisschen scheint irgendwie aufgelöst. Niemand weiß mehr, dass er da ist. Es gibt eine andere Person, die seinen Platz eingenommen hat und die auch einen Pass und einen Führerschein auf seinen Namen hat und er ist völlig von der Rolle, wie das gehen kann und fängt dann an, Leute zu suchen, die sich noch an ihn vor dem Unfall erinnern können. Das beginnt dann mit der Taxifahrerin, die das Taxi gefahren hat, mit der er den Unfall hatte, und fängt dann an, die Geschichte von hinten aufzuräufeln und rauszukriegen, was da wirklich dahinter steckt. Und ja, in allen Kritiken, auch glaube ihr hat das auch schon besprochen, heißt es immer, Berlin spielt so die Hauptrolle. Das stimmt natürlich ein Stück weit. Man hat halt alle möglichen Setpieces von Berlin da drin. Wenn man sich in Berlin ein bisschen auskennt, ist es genauso, wie du es neulich von What a Man mit Frankfurt berichtet hattest. Also
es
passt alles nicht zusammen. Die fahren irgendwie kreuz und quer durch die Stadt auf seltsamen Wegen. Manchmal fahren sie eine Straße irgendwie dreimal in jeweils an eine andere Richtung. Und du denkst dir so, hä, war doch eben schon.
Ja, die Taxifahrerin versucht halt ihren
Taxameter umzupuschen. Ja, und ansonsten
ist jetzt noch Berliner Taxifahrer.
Du hast dir einen Trick entdeckt.
Ja. Sie hat ja auch keinen Taxischein. Das kommt ja auch noch raus.
Das wundert uns gar nicht.
Das wundert uns nicht mehr jetzt. Nee,
die Frau Krüger.
Ist ein, genau. Krüger. Die, deshalb mag ich sie ja nicht, weil sie ihre Ü-Punkte verleugnet. Ja, Diane Krüger. Die ist ganz okay in dem Film. Liam Neeson spielt irgendwie dieselbe Rolle, die er in letzter Zeit, in der ich in letzter Zeit immer sehe. Wenn du so Taken oder Taken 2 guckst, er ist immer der Typ, der sich selbst aus dem Krankenhaus entlässt und dann wütend ist und durch die Gegend wütet. Also das ist ganz, der Bruno Ganz spielt so einen alten Stasi-Recken. Das ist echt auch schön. Da ist auch so eine schöne Szene drin, wie dann Frank Langella spielt auch so ein, das darf man jetzt alles nicht verraten, aber die treffen sich dann später und das ist so ein Moment von CIA und der alte Ostblock treffen aufeinander und erweisen sich gegenseitig nochmal so die, also die wird nochmal kurz die Hochachtung ausgedrückt gegenüber dem alten Gegenspieler, bevor man dann wieder zum Business übergehen muss. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, ja, das ist so ein bisschen was, das, was ich von Jack Reacher jetzt vielleicht demnächst erwarte. Nochmal so ein Film, der so diese alten Aufeinanderprallen von klassischen Geheimdiensttätigkeiten und nicht so dieses, heute siehst du nur noch James Bond, der irgendwie von einer Mega-Explosion in die nächste springt. Und damals gab es ja so viele Filme in dieser Zeit, wo der Kalte Krieg noch tobte, von die stehen sich gegenüber und es ist so ein Gentleman's Geheimdienst-Dingens, wo dann vielleicht auch mal einer zu Tode kommt, aber in der Zwischenzeit kann man schon anerkennen, dass die anderen auch gut sind. Und so eine Szene ist...
Man mag sich ja auch, weil man weiß, wenn die da sind, dann weiß man, was die tun und nicht so...
Ja, und das ist ja auch so ein bisschen so, im Grunde sind das ja Kollegen auf eine Art, die spielen halt fürs andere Team, aber genauso wie du beim Sport vielleicht anerkennen kannst, dass der andere Typ, obwohl er jetzt der Gegner ist, auch ein guter ist, es ist da auch irgendwie auch so gewesen. Und so eine Szene hat es drin, die fand ich sehr, sehr schön inszeniert. Ja, und ansonsten netter Actionfilm. Schöne, also ich find, schöne Auflösung.
Also ich fand, das finde ich überhaupt nicht. Ne? Also ich fand ihn eigentlich auch die ganze Zeit, während ich ihn geschaut habe, recht spannend. Ich finde Liam Neeson unfassbar attraktiv, generell. Aber ich finde den die große Wendung, einen so unglaublich konstruierten,
ja, es ist schon,
dumm Quatsch.
Es ist konstruiert, dass, aber es
wo ich dann so, wo ich dann wirklich, als ich an dem Punkt dachte ich so, ach kommt Leute, das kann nicht euer
nicht
Ernst.
Euer Ernst. Nee.
Also mich hat der Film total verloren im letzten Stück dann. Dann dachte ich mir
ja,
so,
ja, er ist gegen Ende ein bisschen unrealistisch, aber ich fand es noch spannend.
Ja, okay.
Immerhin, dass es mich bis zum Ende noch halbwegs mitgetragen hat. Allerdings habe ich den auch in so... Ich hatte vielleicht schon ein bisschen Food-Koma zu dem Zeitpunkt. Wir hatten gut gegessen.
Also das ist ja wirklich dieser klassische Fall von, du denkst dir ganz so, okay, wie wird das dann am Schluss erklärt, dass das irgendwie so, und dann denkst du so, ja, wird nicht. Gell? Also es wird dann so erklärt, dass du sagst, ja, das ist so ein Quatsch. Aber, ja.
Ja, ich habe den Quatsch in dem Moment gekauft.
Okay, du hast ihn akzeptiert.
Ja.
Na gut. Hast du schon zwei Gin Tonic und Rotwein, oder?
Es war eine Menge Weißwein, ja.
Ah, siehst du.
War schon oberhalb von der Dreiviertelflasche.
Du hast deinen guten Willen geschmiert.
Ja, so könnte man das formulieren.
Na gut.
Ja. Kennt ihr dieses Foto von, wo Liam Neeson von Olivia Wilde die Schuhe zugebunden kriegt?
Ja. Oh.
Ein schönes Foto.
Süß.
Nee.
Dann musst du das gleich mal googeln. So. Ultimative Chauvinist, weil sie hat die wirklich extrem unbequemsten Schuhe an, um sich hinzu und einen Rock, einen kurzen. Und ich kenne nur dieses Foto. Ich habe keine Ahnung, wie es dazu auch gekommen ist. Aber du denkst dir so, den Anzug, den er anhat und die Schuhe und wie sie gekleidet ist, ich glaube, es ist wahnsinnig viel mehr unpraktisch für sie, sich darunter zu beugen, ihm die Schuhe zuzubinden. Wieso?
Vielleicht war er verletzt.
Wieso ist dieses Foto entstanden?
Vielleicht ist er auf den Steiß gefallen.
Olivia Wilde kommt ja in dem, wir kommen jetzt auf Olivia Wilde von Liam Neeson, kommt ja in den Salman Rushdie in der Autobiografie vor. Und zwar erzählt er irgendwann, dass er bei irgendeinem intellektuellen Ehepaar in New York oder sowas zu Gast ist und so. Und da ist sie die Tochter und taucht da auf irgendwie und stellt ihm irgendwelche neunmal klugen Fragen über seine Bücher oder sowas. Und da sagt er dann eben so in so einem Nebensatz so, okay, und dieses schlaue kleine Kind wurde später dann die Schauspielerin Olivia Wilde. Finde ich ziemlich lustig, wenn du da irgendwie so in dem Nebensatz mal vorkommst als die neunmal kluge kleine Tochter, die irgendwelche kritischen Fragen zum Buch des großen Autors stellt.
Ja, aber das ist doch schön. Ich meine, wenn du sonst vielleicht abgestempelt wirst als macht ihre Karriere auf, baut sie auf ihre Figur und auf ihre Hübschsein auf kommst du an der Stelle
als intellektuelle Referenz,
da kann ich hinverweisen, genau. Guck mal, wo ich auftauche.
Wenn es dann jemand wie Salman Rushdie,
ja, und sie hat ihn da offensichtlich auch beeindruckt, weil sie hat irgendwie sowas ganz so, wie kleine Kinder eben manchmal so sind, dass sie so in ihrer Unschuld genau die richtige Frage stellen, wo dann so Ja, also ich kann das verstehen, dass sie vor Liam Neeson niederkniet, wirklich, das kann ich in jeder Hinsicht nachvollziehen, aber ja. Haben wir sonst noch irgendwas gesehen?
Ja, ich habe vor 2 Tagen, als dann die Spiele, also die gehen ja immer nur bis 8 oder so, und dann habe ich...
Das ist schrecklich, was macht man denn?
Genau, da habe ich
um
dann...
Um 16 Uhr nachher ist nochmal Curling.
Müssen wir uns sehr beeilen.
Aber das ist ja schon durch, wenn die Hörer das hören.
Ja, leider.
Ja. Death of a Superhero, im Deutschen am Ende eines viel zu kurzen Tages gesehen. Mhm. Das ist ein Film über einen 14, 15, 16-jährigen Jungen, der Krebs hat und auch schon in einem Stadium ist, wo er keine Haare mehr hat, keine Augenbrauen und so. Und ja, ihm jetzt halt so, oder es wird ihm bewusst, dass er eben bestimmte, ihm und seinem Freund bewusst, dass er bestimmte Sachen ja wohl nie erleben wird, Beziehung, Sex, alles Mögliche, eben das, was man, wenn man dann Erwachsener wird. Und seine Freunde versuchen ihm da zu helfen. Und auf der anderen Seite ist er eh schon immer so ein bisschen so ein Sonderling gewesen, der sehr, sehr gut zeichnen konnte. Und der hat immer so Graphic Novels gezeichnet. Und jetzt aktuell hat er halt einen Superhelden gezeichnet, der immer gegen so einen Oberschurken kämpft. Und das taucht dann auch in dem Film auf, als gezeichnete Animationen. Also nicht als Bilder, sondern
mit den Echtbildern mischen.
Die sich teilweise mit den Echtbildern mischen, wenn er dann nämlich Kontakt hat mit dem Superschurken, der irgendwie so Klingen an den Fingern hat und
so Wolverine-mäßig
sich dann nicht aus den Handknöcheln, sondern vorne an den Fingern so. Ja, also
okay, dann Edward Scissorhands.
Fingernägel, verlängerte Fingernägel quasi.
Okay.
Und dann steht er irgendwie, spült ab, der Böse, und dreht sich halt zu ihm um und redet und dann.
Der ist dann aber eine Zeichentrickfigur oder eine Graphic Novel Figur, die
genau.
So.
Ja.
Ah, okay. Und sehr detailliert oder so sketchmäßig?
Nee, also jetzt nicht bis zur letzten Falte, aber schon ziemlich gut gezeichnet.
Oder der Hauptdarsteller ist der Liam Neesons Sohn in Love Actually war. Sehe ich gerade.
Der toll.
Perfekte.
Verschränkt sich hier alles. Sind Knoten im Kopf.
Ja, ja. Er geht dann irgendwann zu einem Psychologen. Also seine Eltern wollen halt, dass er zum Psychologen geht, um da irgendwie, dass er da wieder eine positivere Lebenseinstellung und so weiter hat. Und irgendwie beim vierten Psychologen, also die ersten paar gehen ein bisschen schief und der nimmt ihn dann halt ernster und dann gewinnt er wieder eine Art, ja, nicht Lebensmut, aber schon so, dass er eben noch ein paar Sachen erleben will und machen will und so weiter. Und ja, dann lernt er noch ein Mädel kennen bei sich in der Klasse. Das passiert alles so am Anfang und das entwickelt sich dann alles so ein bisschen. Ich möchte jetzt auch nicht viel mehr drüber sagen. Also diese Montage, also dass dieser Superhelden, diese Szenen, dass sie da immer wieder rein montiert werden. Wenn das am Anfang das erste Mal auftaucht, dann denkst du dir so, was ist das denn jetzt? Und aber es passt so gut, es ist so so schön gezeichnet, so schön auch die Stimmen von den Grafikfiguren sind halt so gut und so diese, wir kämpfen jetzt und dann die ganze Welt ist irgendwie so schon halb ausgelöscht. Es ist immer nur so, es ist jetzt nicht so, dass da nochmal eine zweite Geschichte erzählt wird, sondern es sind halt immer nur so ein paar Szenen, die eben auf einer anderen Ebene erzählen, was wirklich auch mit ihm so passiert. Mhm. Und zwischenzeitlich ist er auch immer mal wieder so, also er macht er immer wieder etwas unkluge Sachen irgendwie, dass er ein bisschen länger auf den Schienen rumsteht als sinnvoll und so. Und oder auf irgendwelchen Brücken, auf den Geländern balanciert. Oh, wenn ich runterfalle, dann habe ich es bestimmt. Und da merkt man ihm dann halt oder erlebt mit, wie sehr, also wie es ihm geht und wie das so ihn alles schafft. Der Psychiater oder Psychologe, wo er dann hingeht, wird gespielt von Andy Serkis. Ach, so gut. Das ist echt so. Auch eben, wie er dann so zwischen und so, ja, okay, wenn du nicht mit mir reden willst, ja, geh, ich hab noch Wichtigeres zu tun. setzt sich hin, liest ein Buch, provoziert ihn halt, wie die dann zueinander finden, das ist ganz gut. Und der Junge ist auch später noch, also oder immer mal wieder, er zeichnet halt überall. Also er sitzt da, es kribbelt in seinem Buch rum, wenn er irgendwo ist oder malt mal eine Wand an oder so, was natürlich nicht immer, aber auch tolle Szenen, wie dann irgendwie Leute entdecken, diese Gemälde, die er malte, tauchen auch natürlich immer wieder Frauen auf, weil eben für ihn das ein ganz großes Thema ist. Ja. Also es geht halt die ganze Zeit um Tod und um Sterben und so weiter. Also von daher ist nicht wirklich lustig, aber es ist so leicht inszeniert. Also es ist nicht so, dass einen so die ganze Zeit runterzieht, so, oh, er wird sterben, oh, wie traurig, oh, er wird sterben, wie traurig, sondern so, ja, nee, er lebt jetzt und jetzt lebt er nochmal intensiv. Ist schon gut. Also ich war mir sicher, dass du den schon gesehen hast.
Nee, ich habe ihn nicht gesehen. Nein.
Ist wirklich toll.
Ja.
Also, echt schöner Film, macht Spaß, also trotz des dramatischen Themas. Wirklich gut.
Spaß ist jetzt das letzte Wort, was ich erwartet hätte in dieser Kritik.
Ja, ich auch.
Nee, weil es halt einfach so, weil so viele...
Wenn du jetzt gesagt hättest, macht Hoffnung oder sowas oder Zuversicht oder irgend so, aber dass jetzt eben Spaß das Wort war, ich so...
Nee, weil es halt so... Weil er in der Lage ist, dich trotz dieses dramatischen Themas wirklich gut zu unterhalten, also wirklich so mitzunehmen und so. Ja.
Okay.
Schöner Film, Sehempfehlung.
Werde ich mir auf jeden Fall anschauen.
Death of a Superhero.
Gut. Kommt auf die Liste. Obwohl ich glaube, den werde ich dem Marc nur schwer verkaufen, aber probieren werde ich's.
Jetzt kann ich dir mal die Blu-ray mitbringen.
Ja, das wäre sehr schön. Perfekte Überleitung tatsächlich, die Blu-ray.
Ja.
Weil ich habe ja vor ungefähr 100 Jahren von unserem Hörer Sebastian die Blu-ray Across the Universe bekommen. Und das Blöde war, ich konnte gar keine Blu-ray anschauen. Erst jetzt mit der PlayStation, die Max sich angeschafft hat, war ich in der Lage, diese...
Ihr habt jetzt auch eine PlayStation?
Ja.
Ja, wie cool ist das denn?
Ja.
Spielst du auch?
Na, noch nicht, aber mal schauen. Ich fürchte mich, wenn der Marc spielt, aber so.
Wieso, was spielt der Marc denn?
Ja, GTA im Moment.
Aber das ist doch super unterhaltsam.
Ja, nicht für mich. Warum? Ich fürchte mich.
Warum? Wovor fürchtest du dich?
Ich fürchte mich, wenn Leute sich erschießen und sowas.
Ach so.
Da kann ich aber nicht das, mit.
Du guckst doch auch Actionfilme.
Ja, ist was anderes. Da bin ich nicht...
Das kannst du nicht steuern. Du
fürchtest, muss ich nicht.
Fürchtest um die Figur, die dein
genau,
Mann spielt.
Genau, okay. Oder auf mich selbst. Das habe ich doch schon vor Jahren erzählt, dass ich mich beim Monster AG Pinguinen gefürchtet habe.
Wir dachten, da ging es darum, dass du die Hauptfigur steuerst und deshalb um dich, also um deinen Avatar fürchtest. Aber wenn du jetzt jemandem anders beim Spielen zuguckst, kann es dir doch auch egal sein.
Ob nein, ist mir aber nicht egal.
Okay.
Furchtbar. Ich kann das nicht erklären. Jedenfalls haben wir jetzt diese PlayStation.
Andy Serkis ist, ach so, nee, was?
Was? Ja, aber ich werde vermutlich dann auch irgendwas spielen, dann kann ich euch ja berichten, wie ich damit zurechtkomme. Ja,
leih dir vom Christoph Flower aus.
Ja, genau, das ist ja, muss man niemand töten. Da fliegt man durch die Gegend.
Puh, ich habe es, glaube ich, 40 Sekunden gespielt, da war ich so gelangweilt.
Wirklich, ich habe es auch mal ein bisschen gespielt und fand es sehr schön.
Ja, ich erkenne schon, dass es schön ist, aber es ist...
Okay, hast du Journey gespielt? Das soll auch so toll sein.
Nee, ich glaube nicht.
Ich hab's noch nicht.
Das sind auch so alles Spiele, nee.
Nee, bei dir muss schon krachen.
Nee, es ist Open World. Ich mag dann irgendwie einfach so umherreiten oder fahren. Das ist
schon gut, krach. Jedenfalls.
Ja, du hast ein Spiel gekriegt. Nein, du hast einen Film gekriegt.
Ich habe einen Film bekommen, schon vor längerer Zeit. Also Sebastian, vielen Dank. Es dauert manchmal ein bisschen, aber ich habe ihn jetzt tatsächlich doch noch angeschaut. Across the Universe ist ein Film aus dem Jahr 2007 und man könnte auch sagen, es ist das Beatles Musical, weil es ist eben... Also Beatles-Songs werden da eben in eine Handlung eingebettet und dann wird immer mal ein Liedchen gesungen, fängt gleich an mit Girl. Die Hauptrolle wird gespielt von Jim Sturgess und Evan Rachel Wood spielt die weibliche Hauptrolle. Es geht, wir sind zur Zeit des Vietnamkriegs, es geht um junge Leute, die eben einerseits mit ihrem Erwachsenwerden und so weiter und große Liebe und sowas kämpfen und gleichzeitig eben der politische Hintergrund, dann in den USA, also Jim Sturgess, die Figur kommt ursprünglich aus England, entflieht im Prinzip der Enge dieser Existenz, geht in die USA und dort, auch um seinen Vater zu finden, aber geht auf jeden Fall in die USA, um einfach erwachsen zu werden auch und was zu erleben und sich selbst zu finden, was weiß ich, und sich zu verlieben. Und dann haben wir eben so Probleme wie zum Teil seine amerikanischen Freunde werden eben nach Vietnam geschickt und es gibt Unruhen und Konflikte zwischen Leuten, die politisch stärker engagiert sind und anderen, die sich für anderes interessieren und so hin und her. Und zwischendrin ist das eben, wie man das erwartet bei so einem Film, der eben die Musik von irgendeiner großen Band oder so versucht, so einzubetten, ist dann eben immer wieder sind so Handlungselemente, wo ganz klar ist, die führen jetzt dorthin, damit dieses Lied jetzt hier gesungen werden kann.
Ist das zu offensichtlich oder
also kann man es aushalten? Also manchmal ist es schon ein bisschen, dass du denkst so, naja, okay, jetzt wir wissen jetzt zum Beispiel, warum diese Figur nur so heißen kann, weil da muss ja dann das Lied kommen, was entsprechend eben, also zum Beispiel Dear Submarine? Prudence oder sowas.
Ach so, was?
Dann Dear Prudence zum Beispiel oder so. Es gibt dann eben so, so Sachen. Oder die Hauptfigur, also Jim Sturgis, heißt Jude.
Und lass mich raten. Egal.
Allerdings, es gibt eine einzige Stelle, wo du dann denkst, jetzt kommt doch bestimmt und dann kommt's nicht und dann bist du so, was ist denn hier los?
Das ist ja eigentlich auch ganz schön.
Heißt Lucy auch deshalb Lucy?
Ja, vielleicht. Okay. Nein, also es ist nicht immer so Holzhammermäßig, aber manchmal schon. Und jetzt ist, also ich muss dazu sagen, als Hintergrund, ich liebe ja die Beatles über alles und bei mir ist so, dass wenn ein Beatles-Lied anfängt, ich schon am Anfang so emotional werde, dass ich direkt losheulen könnte eigentlich häufig. Und das ist natürlich so, dadurch bin ich, was diesen Film angeht, bin ich halt so voreingenommen, dass die Erwartung, dass ich das auf jeden Fall fantastisch, ein fantastisches Erlebnis finden werde, war schon eigentlich dann ziemlich groß. Also ich habe einfach...
Ich habe nur eine kurze Zwischenfrage. Ja. Singen die selber oder ist das eingespielt?
Nee, die singen selber. Also es sind nicht die Beatles, sondern es Jim Sturgis singt und Evan Rachel Wood und sowas singen. Oh. Und das ist natürlich, das ist ein Problem, finde ich auch. Also es ist eben so, dass sie singen halt Lieder, die ich liebe, singen sie nach und sie singen auch nicht schlecht und so, das ist jetzt nicht das Problem, aber ich finde eben die Emotion, die für mich in den Beatles-Songs immer ist, die kommt zum Teil nicht so rüber. Ich finde auch so, okay, sie spielen dann ja so von Lied zu Lied und dann singen sie halt mal das Lied und so und das ist auch alles so inszeniert, aber es hat eben weder das, was die Beatles-Songs an sich für mich haben, noch hat es das, was jetzt zum Beispiel, weiß nicht, Moulin Rouge schafft für mich oder auf eine andere Art Les Misérables eben, dass eben die Lieder trotzdem das transportieren, sondern ich finde die Lieder tatsächlich emotional zum Teil ein bisschen flach, was ich kaum glauben kann, weil die Lieder eben für mich an sich schon so emotional aufgeladen sind. Also da finde ich so, also es ist mal besser und mal schlechter im Film, aber an einzelnen Stellen ist es wirklich so, ich denke so, oh, das ist halt, also da kommt mir das so vor, wie das in dem, wie das Salieri in dem Amadeus-Film sagt, dass als er eben Mozarts Karriere ruiniert hat und dann da in dieses runtergekommene Bürgertheater geht und dort eben die neue Oper sieht und er eben das Gefühl hat, der Spott ist, dass selbst mit diesen miserablen Sängern und eben der schlechten Inszenierung und trotzdem er hören kann, wie göttlich das ist, was er da hört und dass ihn das so kaputt macht. Und so ein bisschen so geht's mir schon, dass ich eben so denke so, oh, also eigentlich wird die musikalische Inszenierung wird dem überhaupt nicht gerecht, aber es sind halt unfassbar gute Songs für mich und ja, da gibt's so ein bisschen, also das ist ein bisschen ein Problem für mich. In der zweiten Hälfte des Films ist es so, dass zum Teil, weil der Film eben auch so ein bisschen versucht zu erzählen, so, ja, Drogen und Hippies und was weiß ich und auch so der Wahn, Vietnam und sowas, wird er dann zum Teil, driftet er ab in so eine so Fantasiewelten, was dann zum Teil fast so ein bisschen so ein Monty Python Element hat, eben so ganz wild, wo eben so, also so jetzt natürlich nicht Monty Python eben so die Sketch-Ding, sondern auch so diese verrückten Video-Elemente, wo dann eben irgendwelche komischen Dinge aus dem Himmel kommen und irgendjemand ganz seltsame Dinge tut und sowas. Eben ganz komische Kompositionen, die da zu hören. Und das finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Das ist der Teil des Films, wo ich dann denke so, ja, jetzt finde ich es eigentlich geil und jetzt gefällt es mir richtig gut. Aber dann kommt es eben immer wieder zurück auf diese Handlungsebene. Und bei der Handlungsebene ist für mich das Hauptproblem, dass die Figuren so unglaublich flach sind. Also es ist eben so, die Figuren haben nur den Job, von Lied zu Lied irgendwie zu führen. Und sie stehen halt für den jungen Künstler, der aus der Enge seiner britischen Existenz flieht. Das brave Mädchen, was ihr politisches Gewissen entdeckt. Der junge, verwirrte Wilde, der nach Vietnam geschickt wird. Also es sind eben nur solche, ausgeschnittenen Stehfiguren, die eigentlich die keine Personen sind eben. Und das hat mich doch ziemlich gestört dann zwischendrin. Deswegen finde ich alles in allem so ein bisschen ambivalent. Also wenn man jetzt die Beatles-Songs noch weniger liebt als ich, dann weiß ich nicht, wie viel Spaß man daran noch hat. Also ich fand durchaus, also es hat durchaus Spaß gemacht, ihn zu sehen, aber so richtig erfolgreich als jetzt eine Umrahmung für diese Musik fand ich ihn dann eigentlich vielleicht doch auch nicht. Ich bin sehr froh, dass ich ihn gesehen habe. Also deswegen, Sebastian, vielen Dank auf jeden Fall. Hat mir auch große Freude gemacht. Aber ich finde, so ein bisschen muss man das halt jetzt auch voneinander trennen. Wie gut ist das als Film und wie sehr magst du die Musik? Und die Musik kriegt von mir für alle Zeiten immer 10 Punkte, aber der Film kriegt 6,5, würde ich sagen.
Tada.
Ja, naja, also kann man, finde ich, schon gut anschauen. Aber er ist schon ein ungeordnetes, bisschen unausgegorenes, emotional etwas flaches Durcheinander. Und es sind ganz schöne Teile dabei, aber dann eben so im Großen und Ganzen, finde ich, hält er doch nicht so ganz zusammen.
Also möchtest du ihn umschneiden?
Wieder mal.
Nee, das würde nicht helfen, weil hier ist es nicht das Problem, dass eine Menge fantastisches Material falsch zusammenmontiert wurde, sondern hier ist das Problem, dass eben diese ganze Ebene, die Handlung eigentlich, einfach zu flach ist. Also das ist einfach, und Jim Sturgess, meiner Meinung jetzt auch nicht der beste Schauspieler der Welt. Also ich habe ihn ja doch letzten Sommer auch in diesem Upside-Down-Film, wo er mit Kirsten Dunst in diesen zwei Welten, die so übereinander und sowas, genau. Da habe ich ihn ja auch und so, ich verstehe das Jim Sturgess-Ding nicht. Er sieht okay aus, aber...
Wie hieß denn dieser Typ aus American Pie, der so ähnlich heißt?
Ich weiß gar nicht, wen du meinst.
Ich, bei dem Namen Jim Sturgess denke ich immer an American Pie, das stimmt aber nicht. Also muss es irgendwie einen geben, der so ähnlich heißt.
Und ich weiß nicht, also ich finde, es sieht ganz okay aus, aber das reicht einfach nicht. Und er ist so, naja. Ja. Also, gut. Schöne Erfahrung. Für mich kein ganz erfolgreicher Film.
Ja. Okay.
Aber trotzdem vielen Dank. Und ich habe ihn mit großem Interesse angeschaut und habe jetzt beschlossen, endlich doch die Beatles komplett zu kaufen, was ich ja schon ewig vor mir her schiebe. Aber jetzt werde ich es tun. Das hat der Film auf jeden Fall erreicht.
Wie, du hast sie nicht komplett?
Nee, ich habe sie nicht komplett. Ich habe doch kein Geld nie gehabt in den letzten, was weiß ich, wie vielen Jahren. Bin immer schon arm, aber jetzt ist egal, jetzt muss ich sie trotzdem kaufen. Und inzwischen sind sie auch so viel günstiger geworden, deswegen.
Das heißt, du kaufst jetzt eine große CD-Box oder kaufst du
die jeder einzelne? Es gibt ja diese Remastered-Box, die vor einigen Jahren rausgegeben wurde, die eben erstmal, keine Ahnung, was 300 € oder sowas gekostet hat und jetzt, je nachdem, wie es kriegt man sie für 140 oder sowas. Und ja, was für mich immer noch ein großer Batzen Geld ist, aber das muss jetzt sein. Ja.
Das muss jetzt sein. Sehr schön.
Und Sebastian ist schuld.
Sebastian ist schuld, genau.
Hätten wir das auch geklärt.
Gut.
Was steht noch auf der Liste?
Also eine Sache, die ich noch kurz erwähnen wollte. Wir haben ja vor einigen Wochen oder Monaten habe ich Probe gekocht für unseren Hörer Silvio.
Oh, das war so lecker. Ich glaube, es wird in Erinnerung immer besser.
Also das vor allen Dingen die Nachspeise. Oh,
die Nachspeise war wirklich
cool. Und jetzt ist tatsächlich das Kochbuch draußen und er hat es mir geschickt.
Ich halte es mal kurz in die Kamera.
Sweet Like a Lemon.
Sehr, sehr schön, wie du das hältst. Also.
Und ja, uns wird sogar gedankt. Das Erstaunliche ist, nicht nur mir wird gedankt fürs Probekochen.
Ich lese das mal kurz vor hier. Dank für die Inputs, alle möglichen Leute. Fürs Probekochen, alle möglichen Leute und Claudia Nördinger. Dann fürs Kosten, Marc Nördinger, Robert Krüger und Stefan Giesbert. Da seht ihr es.
Genau.
Und für die Bilder, Claudia Nördinger. Also ich muss noch dein Bild kurz hochhalten, damit ist das sehr gut. Der ist Vollständigkeit
sehr gut.
Halber.
Ist sehr gut.
Ach, ein, also
oh, was der sah aber gut aus. Der also Wahnsinn. Also jedenfalls...
jetzt es müssen hat wir in die Credits von dieser Sendung schreiben, fürs perfekte Hochhalten eines Buches. Stefan Giesbend.
Ich finde auch, es sollten immer alle gelobt werden, wie man
in den Contributors. Gibt es da eine Rolle als Buchhalter?
Oder so? Oh ja, Buchhalter. Buchhalter?
Und den Scherz auch noch runtergebracht.
Ja, vielen Dank, Silvio. Es hat uns großen, großen Spaß gemacht. Ich finde, das Buch ist ganz toll geworden. Es sieht wunderbar aus.
Ist und, echt toll.
Und schöne Bilder drin und ja, schönes Buch. Also ich habe mich sehr, sehr drüber gefreut und immer wieder gerne.
Hast du schon was daraus gekocht?
Naja, ja. Nichts außer dem, was ich probe.
Nein, ich meine, ja, das meinte ich jetzt.
Ich habe es erst gestern bekommen. Ach so, okay. Also, ja, gut, so weit bin ich noch nicht. Aber
das sollte doch aber schon, da ist irgendwas schiefgelaufen, gell?
Ja, ja, es ist irgendwie, wurde zweimal hierher geschickt. Beim zweiten Mal ist es dann gelungen. Aber jetzt ist es da und ich bin glücklich. Und noch ein Päckchen habe ich bekommen, nämlich zu meinem Geburtstag von unserem Hörer Kuh.
Ach, das ist aber nett.
Ja, der hat mir zwei Filme und jede Menge Schokolade geschenkt, die jetzt bewusst am Bob vorbeigeschlotzt wird, weil sie nicht unterschlägt. Ja, und auch darüber habe ich mich sehr gefreut. Vor allen Dingen auf den einen Film freue ich mich sehr. Ein wunderbares Machwerk namens Rubber, wo es ein, soweit ich das verstehe, einen menschentötenden Reifen.
Aha.
Um einen menschentötenden Reifen geht oder sowas.
Wie auch immer das funktioniert.
Ja, ich werde dann
berichten. Ich hätte mich nicht getraut, dir das zu schicken.
Ja, ich glaube, er war motiviert, nachdem ich Sharknado besprochen habe, wo er ja der Meinung war, dass der Film zu viel Hype erhält und dass es möglicherweise anderes im Fach gibt, was man vorher anschauen muss. Und ich glaube, deswegen werde ich jetzt gebildet. Also vielen, vielen Dank. Auch das hat mich sehr erfreut. Und in dem Fall wird es überhaupt nicht schwer, das meinem Mann zu verkaufen. Er war sofort begeistert. Deswegen, ich glaube, Rubber werden wir bald mal anschauen.
Rubber.
Ja. Rubber. Rubber.
Das war die Sektion Danke. Dann sehr hätten gut. Wir noch die Sektion Hörerfragen.
Bei der Sektion Danke können wir auch nochmal anfügen, alle Leute, auf diese Flatter-Button drücken. Das ist sehr freundlich von euch.
Auf jeden
Vielen
Fall.
Dank. Weitermachen.
Und Kommentare schreiben auch.
Ja, den selbstverständlich. Danken wir sehr. Da hatten wir in letzter Zeit so einen richtigen Run an Kommentaren. Teilweise Folgen mit 30 Kommentaren oder so.
Vor allem so lange Kommentare so.
Ey, ohne Scheiß.
So, teilweise ganze Abhandlung.
Die Folge ist noch nicht mal raus. Du denkst dir, ich habe sie selbst. So jetzt zum Beispiel die Folge, wo ich nicht dabei war, wo Stefan und Martin die Sendung dann gleich... Ich so, die muss ich ja jetzt mal sofort hören, weil ich ja nicht bei der Aufnahme dabei war, so dass ich auch mal tatsächlich wissen will, was besprochen wurde. Noch bevor ich dazu komme, Kommentare von Seiten.
Krass.
Und ich
so,
was ist denn hier wieder los?
Ja.
Ganz toll.
Echt toll. Super.
Naja, wobei der Kommentar, der 11111111 war für mich jetzt nicht so inhaltsvoll.
Der hat mich natürlich sofort gestochen. Dann habe ich mich sofort hingesetzt und habe den rausgeknobelt, was da stand. Ich überlegt, schreibe ich dafür ein Tool oder ist der kurz genug, dass ich ihn von Hand entschlüssel? Und ich habe mich dann für zweitere Variante entschieden und habe das mit dem Taschenrechner von Hand gemacht.
Aber du hast nur auf...
Ich habe es erstmal nur nach Dezimal übersetzt. Und dann habe ich danach nach ASCII also übersetzt. ASCII und dann habe ich gedacht, okay, das poste ich dann gleich noch, aber erst beantworte ich es noch und danach poste ich dann die Auflösung irgendwie eine halbe Stunde später oder so. Und dann habe ich leider das Editorfenster zugemacht und habe es nicht gespeichert. Dann habe ich gedacht, shit, nochmal mache ich das nicht. Und dann ist jetzt Pech, jetzt müssen die Leute es selber aus ASCII zurück übersetzen.
Werde ich wohl nie erfahren, was da stand.
Es stand die Frage drin, beziehungsweise die Antwort darauf, dass wie Q das sieht, ob das R2-D2
Ah ja, und wie sieht er das?
R2-D2 genauso gesprochen wird. Und dass er auch glaubt, dass die Synchro das wohl vorgibt und damit definiert. Und dass er sonst aber auch 2 sagt.
Ah.
So, war nicht so... In meiner Antwort zitiere ich das ja auch so halb. Okay. Insofern, man kann sich da aus meiner Antwort schon denken, was da drin stand.
Ich bin sehr froh, dass du es nicht binär geantwortet hast.
Das wäre mir zu aufwendig gewesen, es jetzt noch wieder zurückzufummeln. Ich habe
Tool dafür.
Wahrscheinlich hätte ich auch einfach googeln können. Wahrscheinlich gibt es da irgendeine Webseite, die das für einen macht.
Stimmt.
Ich hätte dann gedacht, nimmst einen Texteditor,
Google Translate
und
binär to German.
Mir das so raus. Ja.
Gut.
So.
Hörerfragen. Wir haben eine Hörerfrage von Hildrun aus Castrop-Rauxel.
Das hieß ja, wenn die Namen seltsam werden, wird's ausgedacht, aber in diesem Fall...
Es ist ausgedacht, aber nicht von uns.
Genau, in diesem Fall, die Frage ist echt, der Name ist ausgedacht, aber nicht von uns.
Echt?
So, die Frage lautet, wie sehr hat sich eure Einschätzung eines Films schon mal geändert? Hildrun schreibt da, bei mir gab es zum Beispiel bei Zodiac einen 180-Grad-Turn, im Kino verflucht. Okay, es war die Spätvorstellung und der Streifen ist lang, jetzt liebe ich ihn. Und dann gibt's noch eine Unterfrage, welcher Film hat euch beim ersten Mal ohnegleichen geflasht? Welcher gefällt euch jetzt besser, wo ihr wisst, wie ihr ihn nehmen müsst? Und dann wiederum Hildruns Antwort, bei mir war das erste Mal Donnie Darko unwiederbringlich geil. The Limits of Control kann ich nach dem ersten Mal wie ein Musikalbum genießen, weil ich weiß, wie das Tempo und die Stimmung ist. Okay, also erste Frage, hat sich Einschätzung eines Films schon mal radikal geändert oder wie sehr? Und dann welche Filme sofort super gefunden und welchen braucht man ein bisschen, um was damit anfangen zu können.
Fällt euch dazu was ein? Ich finde es immer schön, wie du die längliche Frage vorliest und es dann so runterbrichst auf so einen Satz.
Dozentin. Ja. Das ist nämlich immer so, weißt du, wenn du eine Frage...
Es schwingt doch immer so unterschwellig dieses, was labern die denn so? Die Frage ist doch ganz klar.
Nein. Also meine Erfahrung ist einfach aus dem Uni-Kontext, dass Leute es wahnsinnig schwierig finden, was aufzunehmen, was du ihnen vorliest. Wenn du Zeit hattest, es dir zu überlegen, was es bedeutet, und du liest es einmal vor und dann sollen sie es jetzt gefälligst begriffen haben, was sie nicht tun, dann schaust du in einen Raum voller leerer Gesichter und dann fängst du sofort an, es nochmal zu paraphrasieren, zu sagen, was bedeutet so.
Ja.
So, hat sich bei euch mal die Haltung zu einem Film radikal geändert oder könnt ihr euch an irgendein Beispiel erinnern?
Also ich habe drüber nachgedacht und ich bin zu keinem so richtigen Beispiel gekommen. Mhm. Ich glaube, bei so Filmen, wo ihr jetzt auch in dem Beispiel, oder Hildrun, Entschuldigung, sie in dem Beispiel sagt...
Kannst du nicht verraten,
jetzt war.
Mann!
Verdammt, war es überhaupt ein Mann? Ich glaube schon.
Ja.
Echt?
Ja.
Ist mein
bester Filmraterei-Freund. Hildrun
aus Castrop-Rauxel. Lass jetzt hier keine Transgender-Debatte anfangen.
Ich finde es viel schlimmer, über Castrop-Rauxel reden zu müssen.
Das ist Castrop-Rauxel. Okay. Nee, also ich, so einen radikalen Change wüsste ich jetzt kein Beispiel. Ich bin zumindest auf keins gekommen. Vielleicht übersehe ich irgendwas und es fällt mir noch ein, aber so Filme, die richtig schlecht sind, wie da auch als Beispiel genannt wird, dass man beim ersten Mal denkt, der ist ja scheiße und dann irgendwann den lieben lernt. Ich gebe Filmen, die ich beim ersten Mal scheiße fand, so wahnsinnig selten eine zweite Chance, dass vielleicht...
Da müsste dann jemand da sein, der sagt so, oh, der Film ist so toll und wir gucken den jetzt und man hat keine Chance,
außer mitzugucken. Genau, man ist irgendwo bei Leuten, die den dann nochmal anschauen und man ist dann dabei gefangen und muss ihn nochmal mitgucken oder so. Aber selbst von mir aus, wenn ich den abgehakt habe, als fand ich scheiße, dann.
Aber ich glaube, hier in dem Fall bei Zodiac, sein oder ihr Beispiel, hätte das vermutlich ja was damit zu tun, dass man zum Beispiel einen Regisseur sehr liebt. Also in dem Fall ja Fincher, dass man dann sagt, okay, der hat mir nicht gefallen, und aber meine Erwartung an diesen Regisseur ist so hoch, dass ich ihn dann vielleicht nochmal anschauen würde. Das ist schon denkbar für mich, dass man sowas macht. Okay. Aber zum Beispiel, um bei Fincher zu bleiben, Benjamin Button habe ich bisher nicht ein weiteres Mal angeschaut und finde ihn immer noch scheiße. Deswegen vielleicht sollte ich ihn nochmal anschauen.
Genau.
Ja.
Mir ging das schon mal so, oder gefühlt schon ein paar Mal so, dass ich in einem Film saß, in der Sneak, und rausgegangen bin und dachte so, boah, was ein toller Film oder was ein Schrott. Und dann besprechen wir hier im Podcast und analysieren und diskutieren, oder man in der Vorbesprechung überlegt man sich noch so ein paar Sachen, und dass ich das dann vielleicht nicht 180 Grad, aber doch irgendwie das ein wow, toller Film, doch nur so, ja gut, aber eigentlich haben wir alles schon gesehen irgendwie. Oder dass so ein richtig schlechter Film so, ach so, wenn man den anders versteht, als ich
ihn... Du solltest Tucker und Dale vs. Evil nochmal gucken. Das wird dein 180 Grad wenden.
Nein,
also guck ich nicht, der Tucker, ist so fürchterlich. Also Tucker und Dale war bei mir so ein beim ersten Mal unglaublich geflasht.
Ja. Aber ich habe noch ein zweites Mal geguckt und finde den immer noch toll.
Ja, also, ist auch toll.
Den solltest du gucken, das wird ein 180-Grad-Film.
Also,
das ist zu quatschig.
Filme wirken natürlich sehr unterschiedlich. Manche Filme nehmen dich einfach sofort total mit, schon im Kino, und du hast einfach das Gefühl so, wow, ich habe hier die beste Zeit meines Lebens, wenn ich diesen Film anschaue. Und dann gibt's andere Filme, die brauchen so ein bisschen, dass du eben da musst du dir hinterher noch überlegen, wie gut du den jetzt wirklich fandst. Und dann, je länger du drüber nachdenkst, desto mehr findest du, wow, der ist wirklich gut. Aber ich habe auch, also ich habe tatsächlich, ich habe ja schon vor 3 Tagen oder so gesagt, lass uns über diese Frage sprechen, weil mir klar war, dass ich ein bisschen Zeit brauche, um drüber nachzudenken. Und ich habe auch drüber nachgedacht, aber ganz viel ist mir auch nicht zu eingefallen, weil mein Gefühl ist, vielleicht bin ich zu stur oder sowas, aber ich habe das Gefühl, dass meine Haltung zu Filmen sich gar nicht so häufig sehr ändert. Also ja,
so ähnlich würde ich das für mich auch sagen.
Also es gibt ein paar Beispiele, wo ich das Gefühl habe, den habe ich vielleicht erstmal nicht so richtig verstanden. Mein offensichtliches Beispiel ist der Blade Runner. Den habe ich, als ich es erstmal gesehen habe, war ich relativ jung und da habe ich so gedacht so, was? Und irgendwie auch so, habe nicht so verstanden, warum die Leute immer sagen, dass der so gut ist und so. Ja, irgendwie war ich vielleicht ein bisschen zu jung und dann, als ich ihn später nochmal gesehen habe, ich gedacht so, okay, ich habe da einfach ganz viele Dinge überhaupt nicht begriffen. Oder so ähnlich ist es bei ein paar Filmen, wo ich, als ich sie gesehen habe, das erste Mal eben so den sexuellen Subtext überhaupt nicht verstanden habe oder so. Wo dann eben, wenn du erwachsen bist, dann sagst du, okay, jetzt begreife ich's. Dann gibt's ein paar Filme, die mochte ich als irgendwie kleines Mädchen, sowas wie Vom Winde verweht oder so. Als ich den dann irgendwann mit 25 nochmal angeschaut habe, ich dachte so, boah, ist der langweilig und doof und sowas. Das gibt's natürlich schon, aber da habe ich eher das Gefühl, dass es was damit zu tun hat, in welcher Lebensphase du dich befindest, ob du den ertragen kannst oder nicht. Also ja, also ganz richtig tolle Beispiele habe ich ansonsten für so eine 180-Grad-Wendung nicht.
Mir ist jetzt noch gerade eingefallen, dass es mir oft, wenn wir in der Sneak Horrorfilme schauen müssen, so geht.
Dass
ich das total fürchterlich finde, diesen Film zu schauen.
Okay.
Und dann irgendwie, wenn du raus bist und irgendwie zweimal drüber nachgedacht hast und dir dann überlegst so, dieser Film hat mir so Angst gemacht und hat so tolle Sachen entweder in mir erzeugt oder gezeigt oder überraschende Wendungen gehabt oder so, dass man denkt so, eigentlich ist das schon ein ganz guter Film.
Okay.
Also ohne dass ich jetzt Horrorfan bin, sondern eher so diese Erkenntnis so, ich mochte ihn nicht, aber er hat halt wirklich gewirkt.
Okay, also die Effektivität im Nachhinein.
Trotzdem würde ich ihn nicht nochmal gucken. Also das ist dann mehr so dieses intellektuelle Überlegen, so, ja, hat alles erreicht, aber ja.
Also, Hildrun hat mir auch vor längerer Zeit den Film Synecdoche New York ans Herz gelegt, also oder war einer von denen, die mir den ans Herz gelegt haben, den ich dann geschaut habe und ihn überhaupt nicht mochte. Ich habe ja auch im Podcast drüber geredet. Und ich weiß, dass sie auch der Meinung ist, ich sollte den dringend nochmal anschauen. Also vielleicht wäre das ja ein, also vor allen Dingen auch deswegen, weil das ja Charlie Kaufmans Film ist und Hildrun und ich uns einig sind, dass Eternal Sunshine of the Spotless Mind wahrscheinlich einer der fantastischsten Filme überhaupt aller Zeiten ist. Also ich liebe Charlie Kaufman, aber ich liebe Synecdoche in New York überhaupt nicht und habe überhaupt keine Lust, ihn nochmal anzuschauen, aber vielleicht werde ich das trotzdem mal tun.
Ich jetzt nochmal so zu Philip Seymour Hoffmans Ableben.
Ja, genau, aber ich mochte den Film wirklich gar nicht, deswegen schwierig, aber vielleicht wäre das ja dann ein gutes Beispiel dafür, wo ich beim zweiten Mal sagen würde, jetzt, wo ich das nochmal auf mich wirken lasse. Aber mir geht's wirklich auch genau wie dir, Bob, dass ich bei Sachen, die ich nicht mal ganz selten
also die insofern käme für mich jetzt mal in Frage, dass ich einen Film beim ersten Mal total toll fand und dann die andere Wendung vollziehe. Okay. Und da würde mir kein Beispiel einfallen, wo das so gewesen wäre. Sicherlich hat man mal vielleicht einen Film geguckt, den man toll fand und danach denkt man sich, okay, so toll war der nicht. Aber dass ich da wirklich eine 180-Grad-Wende vollziehe und einen Film, der mich einmal total flasht, hinterher für ein fürchterliches Machwerk halte, da wüsste ich kein Beispiel.
Also was mir passiert schon ist, dass ich Filme für durchschnittlich halte und sie dann hinterher doch noch viel besser finde. Und zwar manchmal sogar, weil jemand anderes dir was erklärt hat. Also ein Beispiel für mich ist das Source Code, wo ich natürlich übers Ende nichts sagen darf. Und ich weiß, dass unser Hörer Q immer wieder, wann er dazu eingeladen wird, kundtut, dass er das Ende Müll findet. Aber bei mir ist es so, dass ich, als ich aus dem Film rausgegangen bin, so dachte so, cooler Film eigentlich, aber ich weiß nicht, wie ich das Ende finde. Und dann hat mein kleiner Bruder mir das Ende erklärt und jetzt finde ich es großartig. Ich habe es nicht verstanden.
Von Source Code habe ich neulich nämlich auch, die Körmod hat den neulich als TV-Movie of the Week empfohlen. Und dann hatte ich in der Erinnerung, dass du den so besprochen hattest. Mhm. Und dann dachte ich so, hä?
Ja, ich glaube, ich fand ihn schon gut, aber beim Ende war ich unsicher.
Ja, und deshalb habe ich jetzt für mich beschlossen, ich muss den mal gucken. Ich habe neulich auch rausgesucht, ob es den auf Watch Ever gibt ihn dort nicht. Bei iTunes gibt's den schon. Insofern, ich werde den demnächst mal irgendwann gucken. Aber
würde ich auch gucken.
Ja.
Also ich finde ihn auch gut. Fällt euch was ein zu Filme, die ihr sofort, die euch total geflasht haben, wo ihr beim ersten Mal, wo ich an das erste Kinoerlebnis erinnern könnt und in gewisser Weise dem nachtrauert, dass man dieses erste Mal nicht wiederholen kann? Weil es so toll war beim ersten Mal?
Als wir in Mulholland Drive waren.
Ja, das stimmt. Mulholland Drive musste immer wieder herhalten. Da waren wir sehr verstört, als wir da rauskamen. Auf so eine wirklich faszinierende Art und Weise.
Genau, wir wussten halt nicht, was David Lynch für Filme macht.
Wir sind dann da reingegangen und waren wirklich komplett
weg. Du musst die ganze Geschichte erzählen.
Nein, das geht jetzt zu weit. Außerdem haben wir die schon x-mal erzählt.
Das stimmt.
Aber nicht so jetzt an Sneak oder so, wo man so überrascht wird von dem Film und dann völlig geflasht wird. Was fällt mir dazu ein? L.A. Crash.
Ja.
Da bin ich damals rausgegangen, den fand ich wirklich beeindruckend. Da musste ich noch lang drüber nachdenken. Den fand ich sehr, sehr toll. Ansonsten fällt mir jetzt gerade spontan kein Beispiel ein, wo ich so richtig geflasht war. Vielleicht übersehe ich jetzt auch ein paar.
Also dies mit dem Unerwartet eben ist ja nochmal eine eigene Frage, wo ich, glaube ich, auch nochmal separat drüber nachdenken müsste. Aber bei mir ist zum Beispiel bei Inception auf jeden Fall so gewesen, dass beim ersten Mal, ich weiß, viele haben das gesagt, aber und mir haben dann viele gesagt so, der lässt einen emotional kalt. Ich habe die letzten 40 Minuten durchgeweint, glaube ich, und ich habe der hat mich so, also von dem war ich so überwältigt, einfach, das hat mich so begeistert und dann eben so dieser letzte Moment noch so, saß ich wirklich drin und hatte so das Gefühl so, also ich habe selten in den letzten Jahren mehr Kino erlebt für mich, wirklich
das so. War da auch drin und danach gab es dann auch so Diskussionen, meine Begleitung fand den auch so, wow, total, und ich, so, ja, der war gut, aber so, und dann muss ich mich noch dafür rechtfertigen, dass ich mich so übermaßen super mega fand. Also, nee.
Ja, also es ist einfach, ja, Stefan?
Ja, mir ging es auch so, dass ich da geflasht rauskam und mich jetzt aber nicht traue, ihn nochmal zu schauen.
Wirklich, ich habe ihn ein paar Mal geschaut und bei mir ist eigentlich die Reaktion immer wieder schon prinzipiell die gleiche. Aber eben so, dass ich drin saß, dieses Gefühl, was du im Kino manchmal hast, dass du denkst so, wow, hier zu sein, jetzt genau an diesem Punkt und das jetzt anzuschauen, ist wirklich das Tollste, was man überhaupt machen kann. So geht einem das natürlich dann nur beim ersten Mal. Also weil man so noch nicht weiß, was passiert und man ist so...
Ja. Ähnlich geht's mir auch mit Memento. Da okay. Traue ich mich auch nicht das zweite Mal zu gucken.
Ja.
Diesen Effekt kenne ich, dass man sich nicht traut, den nochmal anzuschauen, so. weil man den Eindruck nicht vergeigen möchte.
Mir geht's
jetzt zwar eigentlich total irrational, aber...
Mir geht's ja jetzt sogar bei Mulholland Drive so. Ich habe den irgendwie bestimmt 10, 15 Mal schon geschaut. Dann neulich wollte ich mit irgendjemandem mal schauen, aber wir haben dann irgendwie so die erste halbe Stunde geguckt. Und da war ich so richtig enttäuscht von dem Film, weil ich dachte so, war der wirklich so? Und jetzt traue ich mich nicht mehr weiter zu.
Ja.
Monster, der muss so toll sein.
Monster AG war für mich auch so ein Film, da habe ich gelacht und geweint gleichzeitig im Kino. und True Grit war für mich auch so, dass mich beim ersten Mal unheimlich,
also ich immer noch auf meiner
Liste
stehen.
Dass ich ihn gesehen habe, war so, ich hatte so ein, weiß nicht, so ein schwermütiges Gefühl die ganze Zeit durch den Film, so dass du eben das Gefühl hast, der nimmt dich wirklich emotional total gefangen. Also du bist wirklich in der Welt des Films während des Films. Das von einem Coen-Film für mich ist schon erstaunlich. ja. Aber ja, ich glaube einfach für die große Kehrtwende bin ich zu stur. Aber ich werde es versuchen. Hildrun, ich werde mich Synecdoche New York noch einmal widmen und dann sehen wir weiter. Kann sein, dass ich ihn dann noch ätzender
finde. Ja, du musst ja jetzt mit einer positiveren, weil du weißt, es wird sich was verändern.
Also, ganz ehrlich gesagt, war es aber schon beim ersten Mal so, da ich ja wusste, dass Personen, von deren Meinung ich sehr viel halte und wo es auch große Überschneidungen gibt im Geschmack, ihn ganz, ganz toll und waren meine Erwartungen sehr hoch. Und das war dann eben so...
Das ist nie gut.
Ja, nee, ich weiß nicht. Manchmal wird es ja auch erfüllt, aber in dem Fall ist es einfach auch ein sperriger Film und vielleicht bin ich nicht klug genug für diesen Film, wer weiß. Ja. Noch was zu dieser Frage oder sollen wir die andere etwas einfacher zu beantwortende Frage...
Die geht, glaube ich, schneller.
Ja, wir haben noch eine zweite Frage von Hedda. Oder wieder mal eine Frage von Hedda, die inzwischen jetzt ja am Bodensee ist. Und die Frage
Die ist von Hamburg.
Seid ihr ein Hund oder Katzenmensch? Das wird schwierig. Lass uns darüber diskutieren.
Also beim Stefan rate ich jetzt mal, er ist ein Hundemensch.
Ja.
Du bist ja auch mit Hund aufgewachsen, oder?
Ja. Ja, wir hatten zwei Hunde, seitdem ich zehn oder elf, da haben wir einen ersten Hund und dann, als er tot war, hatten wir noch einen zweiten. Und ja, jetzt auch irgendwie, meine Tante hat einen Hund, meine Cousine hat einen Hund und auch den Hund von meiner Tante hole ich regelmäßig ab zum Laufen gehen und so. Das ist immer meine Begleitung, wenn ich alleine laufen muss. Hm. Aber das ist ein bisschen gemein, der läuft nämlich immer so 5-8 Meter vor mir und dreht sich mitleidig um, ob ich noch kann. Aber dann, wenn es im Sommer, wenn es wieder wärmer wird und die Runden größer werden, dann drehe ich mich irgendwann mitleidig um, weil sie dann keine Lust mehr hat, weil sie dann einfach zu warm ist.
Aha.
Ja.
Das ist aber auch gemein. Ich meine, du könntest es
auch. Die legt sich dann einfach hin, platsch.
Könntest es ausgleichen, wenn du in einem Pelzmantel laufen würdest.
Pff, ach ja, na, reicht.
Tja. Ey, wenn mich die Frage vor, sagen wir mal, 8-9 Jahren gefragt hätte, hätte ich auch eindeutig geantwortet, ich bin ein Hundetyp.
Ihr hattet ja auch Hund früher, oder?
Ich bin auch mit Hund aufgewachsen, so seit ich 8 war, glaube ich. Bis ungefähr, ja, was, 20 etwa, also 12, bisschen was über 12 Jahre ist der alt geworden. War ich der absolute Hundetyp. Dann habe ich jetzt eine Zeit lang eine Katze gehabt. Und auch in meinem Umfeld haben ganz viele Leute plötzlich Katzen. Also mein Vater hält plötzlich Katzen, der ja auch im Grunde mit Hund sozusagen 12 Jahre verbracht hat. Insofern bin ich jetzt beides eigentlich. Also wir haben im Büro Hunde. Eine Kollegin hat einen Hund, der jeden Tag mit ins Büro kommt. Und unser Buchhalter, der kommt so alle Nase lang mal ins Büro und macht so, arbeitet so seinen Buchhalterkram weg, der ist so externer, der bringt hin und wieder seinen Hund mit. Was immer lustig ist, wenn dann Hunde auf dem Flur miteinander spielen und du sitzt in deinem Büro, hast die Tür zu und plötzlich hörst du draußen so Bruch, hinten in die Heizung eingeschlagen. Ist das
kein Pferd?
Es ist lustig, wenn die zu zweit irgendjemand wirft, wir haben einen sehr langen Flur, irgendjemand wirft irgend so ein Spielzeug den Flur runter und dann rennen die da hinterher. Und du kannst aber auf diesem glatten Linoleum-Fußboden können die nicht bremsen. Das heißt, die rennen aber Vollgas bis zu dem Augenblick, wo sie das Spielzeug eingeholt haben. Dann beißen sie da rein und dann stellen sie fest, dass sie nicht anhalten können. Und krachen dann hinten am Ende des Flurs in die Heizung oder in den Blumentopf oder sonst irgendwas. Und es knallt ordentlich. Und wenn man die Tür zu hat, hört sich das tatsächlich an, als ob da Krieg draußen ist auf dem Flur. Und ja, deshalb, ich habe jetzt im Moment so den bin ich immer beidem ausgesetzt. Wenn wir bei dir aufnehmen, ist auch immer die Katze da.
Ja.
Und wenn ich bei meinem Vater bin, sind die Katzen da. Der hat sogar mehrere. Und im Büro dauern die Hunde. Ich bin beides.
Also ich bin auf jeden Fall ein Katzenmensch, aber das ist, glaube ich, bei mir auch ganz klar Sozialisierungssache und ich mag Hunde auch sehr gerne und ich habe einfach noch nie so intensiv mit einem bestimmten Hund zu tun gehabt und ich glaube, wenn ich das gehabt hätte als Kind oder so, dann würde ich Hunde genauso gern mögen wie Katzen. Aber also bei einer Katze ist es auf jeden Fall so, dass die einfach für mich eine Präsenz sind, die ich einfach in der Wohnung so unglaublich angenehm finde und mich eben auf so eine unbelästigte Weise nicht alleine fühle. Also ich liebe es auf jeden Fall, mit einer Katze zu leben, aber ich bezweifle nicht, dass ich einen Hund genauso schätzen würde, wenn er denn da wäre.
Also, der ist halt viel aufdringlicher.
Also diese Grundsatzdiskussion, irgendwie Hunde sind doof, weil, keine Ahnung, und Katzen sind viel cooler oder umgekehrt und so, da kann ich eigentlich nicht so viel mit anfangen, sondern ich kann nur feststellen, dass ich mich mit meinem Haustier sehr, sehr wohl fühle, aber...
Du meinst nicht den Marc?
Ja, den auch. Der und der Kater sind sich einig.
Solange du ihnen was zu fressen hast, sind sie glücklich.
Ich finde schon Hunde auch sehr cool. Aber ich meine, es ist natürlich dann gleichzeitig auch so dieses, wenn du eben weißt, wie wenig Zeit du letztendlich deiner Katze widmest, weil du einfach zu wenig da bist und so. Und dann, wenn ich einen Hund hätte, würde ich mich ständig schlecht fühlen, glaube ich. Deswegen bin ich schon froh, dass ich nur eine Katze habe.
Ein Hund kannst du eigentlich nicht halten, wenn du den ganzen Tag arbeiten bist.
Außer du kannst ihn mitnehmen.
Genau.
Das muss dann halt dein Job zulassen. Ja.
Ja.
Also insofern der Hund, der bei uns im Büro quasi jeden Tag ist, ich glaube, dem geht's schon ganz gut. Also der ist ja permanent bei seinem Frauchen dabei irgendwie. Die ist ja dauernd um ihn rum. In der Mittagspause geht er halt Gassi. Zwischendurch fliegt mal ein Spielzeug den Flur runter. Und ich finde es lustig, der ist aus dem Tierheim irgendwo aus Spanien oder so adoptiert worden und hat so langsam erst wieder Zugang zu größeren Menschenmassen gefunden. Und jetzt ist es so langsam so weit, dass er dann auch mal so ohne sie alleine eine Runde durchs Büro dreht und mal guckt, wo alle sind und so.
Ob alle da sind.
Ja, und jetzt im Winter ist es so, bei uns im Flur draußen ist es ziemlich kalt. Also wenn du willst, dass in deinem Büro einigermaßen warm bleibt, musst du die Tür zulassen. Und manchmal ist sie nur so angelehnt und dann spaziert dieser Hund rein, wie so in der S-Bahn geboren. Haut die Tür auf, kommt rein, guckt, guckt sich um, stellt fest, hier gibt's nichts zu fressen, geht wieder, ist die Tür offen stehen, denkst du immer, ey, Hund. Das, jeden anderen Kollegen würde ich jetzt dafür anschreien, dass er die Tür offen lässt. Aber der Hund, ja, was willst du machen? Musst du wieder aufstehen, musst die Tür wieder zumachen.
Tja, also wir sind Hunde- und Katzenfreunde.
Genau.
Und
ja, wie stehst du zu Katzen?
Ich habe auch kein Problem mit Katzen. Jenny hat ja eine Zeit lang eine Katze. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, wie ich mit denen interagieren soll. Aber das ist ja wohl das.
Da war es nicht
das
gut, dass du an meiner geübt hast. Da konnte man nicht interagieren.
Ich habe dann auch irgendwann die Katze von der Jenny so dressiert gehabt, dass sie so klein Leckerlis hinterhergerannt ist, wie ein Hund. Ist wirklich so über den Boden geschnickt, die ist hin, hat sich draufgestürzt, aber dann bin ich sofort auch hin, hab sie wieder weggenommen, so wie mit dem Hund. Das hat funktioniert.
Ja, meine Katze konnte auch apportieren. Also der hast du was weggeschmissen und dann hat die das geholt. Und hat's wieder zurückgebracht.
Solche Scherze gehen mit unserem Kater nicht.
Aber ich habe jetzt noch beeindruckende Dinge. Also man denkt ja immer, Katzen kann man nicht dressieren, aber wenn man überlegt, im Zirkus, ja, Tiger und Löwen, also die sind, natürlich kann man die dressieren.
Ja, also wir haben auch so ein Ritual, es geht immer ums Essen natürlich. Ja, ist immer so. Ja, also zum Beispiel, wenn ich morgens das Badezimmer aufmache, wo er schläft, dann kommt er raus.
Der schläft im Badezimmer?
Der schläft im Badezimmer, ja.
Okay.
Und warum der schläft sogar häufig im Waschbecken. So wie so ein Stöpsel ins Waschbecken rein. So.
Das ist schön. So. Hat so eine angenehme Runde.
Das fällt ihm gut. Wenn du dann nachts ins Bad gehst, dann sitzt er im Waschbecken, schaut dich so an. Und jedenfalls so, wenn ich ihn morgens rauslasse, dann läuft er so ein Kringel. Und zwar, er läuft an der Küchentür vorbei und dann läuft er so eine kleine Schnecke. Damit er genau in dem Moment, wo ich dann die Küchentür aufmache, dann quasi in die Küche gehen kann, schauen kann.
Zeitoptimierung, genau, nicht anhalten zu müssen.
Genau. Okay. Und dann auch, und genau in dem Moment, wo ich dann mit dem Finger oben auf die Präckischachtel gehe, dreht er sich schon wieder um und geht zurück ins Bad. das macht es wie so ein Pferd im Zirkus, wo du dann sagst, so hier die Schleife, genau da und dann wieder dorthin, weil er weiß, okay, wenn da nichts kommt, dann kommt er meist nochmal zurück und schaut nochmal, aber wenn ich dann wieder mit dem Finger oben auf die Präckischachtel gehe, dreht er sich wieder um und geht zurück ins Bad. Und da habe ich schon das Gefühl, da könnte man ohne Probleme eine Choreografie draus machen, wo er sich dreht und wendet und sowas.
Ich habe neulich ein Video gesehen von der Mutter von der Freundin, die ihre Katze mit diesem Klickertraining tatsächlich dressiert. Und das funktioniert schon. Das sind dann so drei so kleine Hocker und die Katze steht auf einem der Hocker und dann kriegt sie den Befehl, sie soll jetzt darüber gehen, dann geht die darüber und dann soll sie wieder zurückgehen, dann geht die wieder zurück und Männchen machen, irgendwie Pfote geben, also so High Five kann die jetzt schon. Also das, man kann auch aus Katzen so Dinger rauskitzeln, das wusste ich vorher auch nicht. Also hab ich nie drüber nachgedacht, aber wenn man so an Zirkus denkt, klar, warum sollten Hauskatzen
das nicht? Muss wahrscheinlich nur mehr Zeit investieren als bei einem Hund.
Wirklich, ja.
Du brauchst halt verfressenes, verspieltes
Tier, sonst halt geht's nicht. Das, klar. Ja, man ist ja eigentlich immer dieses, die Katze versucht nicht das Herrchen zu beeindrucken oder das Frauchen. Und der Hund schmiert sich ja da so ran, solange, weil er halt irgendwie im Rudel anerkannt werden will, aber keine Ahnung,
geht offensichtlich auch anders. Ich weiß nicht, ich habe auch das Gefühl, dass die Katze dich nicht beeindrucken will, aber gerne was Gutes zu essen haben möchte sie ja trotzdem.
Ja, genau, dann ist ja egal.
Das Motivation reicht
das. Ja, aber an der Stelle ist es dann wohl so, also jetzt gerade bei dem Video, was ich da geschaut habe, das, was sie da kriegt, sind diese Trockenfutter-Dinger, wo die Katze einfach nur in die Küche gehen müsste. Da steht eine ganze Schüssel davon. Also es gibt eigentlich keinen Grund für die Katze, aber das heißt ja, bei Katzen so intelligent sind sie halt nicht, die sind halt auch bloß doof.
Anders doof. Na gut,
ja.
Haben wir diese Frage auch geklärt.
Genau.
So, wir freuen uns auf weitere Fragen, beantworten die auch weiterhin.
Kommentare, redet bitte nicht nur über Hunde und Katzen, aber auch.
Das ist auch immer lustig.
Gerne über die,
das ist auch immer, ich finde es so lustig, wenn wir sagen so, ja, und erzählt mal was dazu. Letzte Woche habe ich ja irgendwie gesagt, Leute, schaut irgendjemand von euch Olympia? Und alles andere von der Folge wurde kommentiert, nur Olympia mit keinem Wort.
Ich muss nochmal.
Der hat doch was zu Olympia, also zu Politik und
Politik. Ja, das stimmt.
Genau.
Ja.
Morgen ist Bordercross-Finale der Herren. Das werde ich schauen. Ich bin jetzt Bordercross-Fan.
Sehr gut.
Das kommt doch auch noch mit Skiern.
Das ist ja
das noch brutaler. Das ist noch härter.
Ich finde Skier sowieso, das ist eine Fehlgeleitung der Sportentwicklung.
Nein.
Das ist irgendwas faul.
Ach.
Diese komischen Stecken an den Füßen, wer hat das denn
erfunden? Ich gehe morgen wieder in die Sneak und erst in 20 Jahren wieder Eislaufen.
So. Eiskunstlauf.
Nein. Eislauf. Eis du, auf dem Hintern rum.
Hattest du Eishockeyschuhe oder Eiskunstlaufschuhe?
Ja, so billige Ausleihschuhe.
Ja, aber da gibt's ja auch beide so.
Nee, so keine Eishockeyschuhe.
Also vorne mit diesen Zacken vorne an der Spitze der Kufe? Oder diese
komischen Runden?
Dann sind es Eishockeyschuhe. Ja.
Achso, er hätte ja natürlich auch so eine Panzerung gebraucht.
Furchtbar war es. Absolut furchtbar. Na gut.
Hätten wir das auch geklärt.
Okay, wir wünschen euch eine schöne Woche.
Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.